Deutschlandfunk Kultur Interview.
Märchenhaft rauschen, so lautet in diesem Jahr das Motto des Semperopernballs in Dresden. Aber das Märchen wird zum Albtraum, denn der Preis des Balls für den ägyptischen Machthaber Al-Sisi, der wird jetzt zurückgefordert nach vielen Absagen und nach der Drohung von Stargast Peter Maffay. Ich trete nicht auf, wenn Al-Sisi den St. Georg-Orden behalten kann. Sacher Janoczak, das könnte doch Stoff sein für eine Parabel, ganz im Sinne von Brecht oder Lessing.
Ja, das ist eine Opernposse, nicht? Allerdings ist die Lage doch, glaube ich, eine Sache, die, wenn man die Situation im Nahen Osten anschaut, vergeht einem natürlich nur ein bisschen der Spaß dabei, weil die Zustände wirklich dramatisch sind und Millionen von Menschen wirklich extrem in ihrer Existenz bedroht sind in dieser Region.
Wobei der Ball ja einen doppelten Schaden trägt. Es hagelt Absagen, die als Kritik zu verstehen sind an die Auszeichnung für Al-Sisi. Und es hagelt Absagen aus Furcht vor Hetze im Netz, weil man eben überhaupt auf diesen Ball geht, der Al-Sisi ausgezeichnet hat oder jetzt eben nicht mehr auszeichnet.
Das ist für mich alles sehr unverständlich. Erstmal, wie gesagt, was hat jetzt ein ägyptischer Präsident mit diesem Ball zu tun und mit der Semperoper? Das ist mir erstmal ganz überhaupt nicht schlüssig. Und zweitens, wir hatten natürlich auch schon, wir dürfen nicht so scheinheilig tun. Ich habe ja auch schon einen Bundesaußenminister gehabt, der in Kairo Sisi hochgelobt hat. Der ist ja auch bei allen internationalen Konferenzen dabei. Und ich höre über Herrn Sisi in der deutschen Presse viel weniger als über Herrn Erdogan. Scheint doch der Erdogan der Bösere zu sein, oder wie soll man das verstehen? Also es ist ein bisschen schwierig. Also wir müssen schon auch eine Linie fahren, die ein bisschen schlüssig ist. Und es ist geradezu obszön, dass im Grunde genommen natürlich bestimmte Rechte, nicht mal die elementaren Grundrechte, irgendetwas zählen, wenn es um unsere angeblichen Sicherheitsinteressen geht. Ich sage angeblich, weil ich das anzweifle, dass die Unterstützung solcher autoritärer Herrschaftsstrukturen uns nützt auf lange Dauer.
Da bin ich. Wie denn dann mit denen umgehen? Also gar nicht mehr mit ihnen reden?
Nein, aber man muss natürlich gerade bei solchen Systemen, das hat auch mit den Emiraten zu tun, mit Saudi-Arabien, man muss mit dieser Region versuchen, wirklich eine ernsthafte Strategie zu fahren, die aussagt, ich bin da kein Maximalist. Ich glaube nicht, dass man übermorgen überall Demokratie einführen kann und dass die Gegner dieser Diktatoren alle Demokraten sind. Das glaube ich überhaupt gar nicht. Ja. Aber trotzdem muss es möglich sein. Und zwar können wir das auch ganz egoistisch argumentieren dabei. Wir können sagen, wir können nicht auf Dauer, das ist das, was die Türkei jetzt sagt, wir können nicht auf Dauer Millionen von Menschen aufnehmen, nur weil ihr nicht in der Lage seid, eure Länder zu organisieren. Das muss man offener, undiplomatischer, klarer sagen. Und das heißt im Grunde genommen versuchen, Systeme zu schaffen, die einigermaßen Rechtssicherheit bringen. Das wäre ja doch schon ein großer Schritt.
Wenn Sie auf die Region insgesamt schauen, welches Land macht Ihnen die größte Sorge? Libyen?
Es gibt kein Land, das mir keine Sorge macht. Es gibt gescheiterte Länder und es gibt Länder, die das Scheitern vor sich haben. Und natürlich Libyen ist gerade jetzt ein aktuelles Thema, aber schauen Sie sich doch an, was in Syrien seit 2011 passiert. Ich meine, das sind jetzt fast 10 Jahre. Und das Problem ist ja, natürlich sind auch viele hausgemachte Probleme da. Und viel an Gewalt wächst ja auch aus der Region heraus, aus der Kultur heraus. Das muss man auch mal offen sagen. Aber da kann man doch nicht noch mit Öl ins Feuer sozusagen auf diese Probleme hineingehen, sondern man muss versuchen, die ein bisschen abzugrenzen, einzudämmen. Und ich sehe ehrlich gesagt die Türkei eingeschlossen, die ja auch in einer großen Krise steckt, eigentlich nur Problemländer. Und das muss uns doch eigentlich sehr unruhig machen, denke ich mal. Das ist die unmittelbare Nachbarschaft.
Mehr als 500.000 Menschen sind inzwischen aus Idlib geflohen, den syrische Regierungstruppen versuchen mit allen Mitteln, die letzte Hochburg der syrischen Opposition zu erobern. Und die Menschen leiden.
Ich kann es gar nicht beschreiben. Immer sind Flugzeuge über unseren Köpfen zu jeder Tageszeit, entweder von Russland oder vom Assad-Regime. Sie werfen einfach wahllos Bomben runter. Gestern haben sie ein Krankenhaus in Adiha getroffen. Deswegen sind wieder Leute geflohen. Die Straße raus aus der Stadt ist voll mit Autos. Sie haben ihre Möbel, Decken und Kleidung dabei und fahren nach Norden, ohne ein Ziel zu haben. Ich habe einige gefragt und sie sagen, sie suchen einen sicheren Platz ohne Bombardierung.
Das sind nur ein paar Eindrücke, die wir gewonnen haben nach Telefonaten am Wochenende mit Idlib im Nordwesten von Syrien. Und was dem UN-Generalsekretär zurzeit besondere Sorgen macht, jetzt beginnen sich syrische und türkische Truppen zu bombardieren. Darüber hat der türkische Präsident auch mit dem russischen Präsidenten gesprochen und Erdogan hat Putin gewarnt. Der Angriff auf die türkischen Truppen sei ein schwerer Rückschlag für die gemeinsamen Bemühungen, einen Frieden in Syrien durchzusetzen. Schriftsteller Safer Şenocak ist in Ankara geboren, in München aufgewachsen, in Berlin lebend und er schaut genau hin, was sich da abspielt an der südlichen Grenze von Europa. Halten Sie überhaupt Frieden für Syrien in absehbarer Zeit für möglich?
Ohne Frieden in Syrien wird es auch keinen Frieden im Nahen Osten geben. Es ist ein zentrales Land in dieser Region. Und es geht ja dabei nicht nur um das Land. Menschenopfer sind immens. Das ist alles sehr grausig, was da passiert, seit Jahren schon. Aber es geht auch um so etwas wie ein Selbstverständnis dieser Region. Das muss man einfach mal sehen. Das ist wichtig. Es wird ein Bürgerkrieg eigentlich inszeniert, der von außen angefeuert wird, statt eingedämmt. Das muss man auch sagen, von allen Mächten. Und da geht es um Lebenswirklichkeiten, um Lebensvorstellungen. Wie will man leben? Wie will man sein Leben organisieren? Wie will man beherrscht werden? Wie will man herrschen? Also es ist auch eine sehr politische, sehr kulturelle Frage, die dahinter steht. Und die Türkei ist mittlerweile mitten reingerutscht in diese Frage, weil sie selbst unsicher geworden ist. Sie hatte ja bis, sagen wir mal, in die 90er Jahre hinein, eigentlich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine klare Vorstellung von dem, wie man sein wollte. Man wollte westlich sein, man wollte Teil Europas sein, man wollte mehr oder weniger früher oder später eine Demokratie aufbauen, trotz aller Widrigkeiten. Das war eine klare Wegstrecke und Generationen sind damit aufgewachsen. Und jetzt kommt eine neue Generation, Erdogan, und der ja schon seit 20 Jahren was an der Macht ist und das, was er sozusagen mitbringt, die eine Art islamischen Revival, ein Wiederbeleben der islamischen Lebensvorstellungen mit sich bringen, ganz unterschiedlicher Natur. Und das hat natürlich die Gesellschaft, die säkulare türkische Gesellschaft, sehr verunsichert. Ein Spiegelbild dessen ist auch Syrien. In Syrien gab es ein säkulares System, keine Demokratie, ein säkulares System und viele, viele religiöse Gruppierungen. Jetzt ist sozusagen die Büchse der Pandora geöffnet. All diese Gruppierungen sind bewaffnet. Viele sind dschihadistisch, radikal. Und Herr Erdogan denkt wohl, er könne diese Gruppen irgendwie im Zaum halten. Ich glaube, das ist ein riesen Irrtum. Das alles wird ihn einmal auch erreichen und auch wahrscheinlich begraben.
Wie sehen Sie das Verhältnis Erdogan und Putin zurzeit? Inwieweit ist dieses Bild der vielleicht Mächtigen, vielleicht gar nicht mehr so Mächtigen in der Region sogar ein Zerrbild?
Das ist kein Zerrbild, sondern das ist ein Spiel, ein ganz zynisches Spiel, bei dem es darum geht, dass Putin versucht, die Türkei von der NATO zu entfernen. Das ist ein großer Schritt für ihn. Das hat er ja teilweise erreicht durch diesen Raketenkäufe und so weiter. Im Gegenzug versucht Erdogan natürlich den Amerikanern und dem Westen eine Botschaft zu schicken, so nach dem Motto, wenn ihr mich ausschließt, dann werdet ihr schon sehen, was so in der Region passiert und in eurer Nachbarschaft. Das ist eine ganz eindeutige Geschichte. Es ist ja interessant, dass der Amerikaner jetzt ganz schnell der Türkei beigepflichtet sind, nachdem diese 8 türkischen Soldaten umgebracht worden sind da in der Region durch Assad-Truppen, dass die Türkei natürlich als NATO-Partner, dass der jegliche Hilfe zusteht. Ja. Aber man überlegt, wie fast verfeindet die Türkei in den USA in den letzten Monaten waren und wie schwer das sozusagen zu glätten war. Wiederum durch eine andere Männerfreundschaft, Trump-Erdogan. Dann weiß man, was die Stunde geschlagen hat. Also nur, was nützt es der Bevölkerung?
Also wenn Sie mich so fragen, relativ wenig.
Richtig. Solange die Menschen nicht einfach die Köpfe zusammentun und sagen, was passiert eigentlich mit uns hier? Wer macht das mit uns? Und zwar wirklich über die Grenzen hinweg. Wir sind wieder bei den Gegensätzen. Säkulare, religiöse, die wirklich aber menschenwürdig leben wollen, das wäre doch schon ein Mindestmaß. Und dann frage ich mich, wo ist Europa? Weil Europa müsste dann beipflichten und eigentlich ein solches Leben unterstützen, eine solche Veränderung.
Aber könnte die Situation jetzt nicht auch bedeuten, dass Erdogan Europa wieder als vielleicht zuverlässigeren Partner entdeckt? Denn wenn Assad-Truppen Erdogans Truppen bombardieren, bedeutet das ja, dass Putin den Vertrauten, also seinen Vertrauten Assad nicht im Griff hat.
Ja, das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist ganz gezielt, sind das Provokationen, um der Türkei auch die Grenzen zu zeigen. Nicht? Also natürlich weiß Putin, dass Erdogan islamistische Gruppen unterstützt. Also bitte, das weiß jeder. Ja? Nur, welche Gruppen sind das? Was sind die richtig radikalen Gruppen? Wer ist weniger radikal als radikal? Also diese Definition, die möchte ich nicht treffen und die kann, glaube ich, Herr Erdogan selber auch schon gar nicht mehr treffen. Deswegen sage ich ja, das ist wirklich etwas, was man nicht mehr kontrollieren kann. Hochgefährlich. Man muss diese Menschen einfach aus den Händen dieser Schergen, dieser verschiedenen Gruppierungen nehmen. Man muss sie wirklich sichern. Und dafür hat er auch schon Vorschläge gemacht. Ich glaube, da ist übrigens ein Telefondraht auch zwischen Frau Merkel und Herrn Erdogan da. Das wurde ja oft immer sehr kritisiert. Ich gehörte nicht zu den Kritikern, dass das Gespräch da nicht abgerissen ist. Das ist sehr wichtig. Ich glaube, dass die Frau Merkel und auch die Bundesregierung schon sieht, dass hier im Süden der Türkei eine neue Situation für die Flüchtlinge entstehen muss. Sowohl für die Türkei als auch für Europa.
Europa agiert ja immer auch im Hinblick auf die Flüchtlingsfrage. Man bezahlt die Türkei dafür, dass möglichst viele in der Türkei bleiben. Und indirekt bezahlt man auch dafür, dass möglichst wenige überhaupt in die Türkei fliehen. Was wünschen Sie sich über den Tag hinaus?
Naja, das Geld, das da fließt, ist natürlich ein Bruchteil dessen, was anfällt. Also man muss wirklich eine konzertierte Aktion, wenn man die Flüchtlinge hier nicht will. Das ist ja schon ein, denke ich mal, übereinstimmend doch Fakt, dann muss man wirklich an der türkischen Grenze Sicherheitszonen schaffen. Das geht nicht anders. Und das kann man auch in Idlib übrigens immer noch schaffen. Bei den Syrern geht es vor allem, also Assad-Truppen, geht es vor allem um die Befreiung der Straßen. West, Ost, Süd, Nord, Süd, Aleppo. Und das würde sozusagen sichern, dass sie da das Hinterland sicher für sich beanspruchen können. Und im Norden ist genug Fläche, ja, für die Bevölkerung. Und da sollen eben auch so Schnellbauhäuser irgendwie entstehen. Das muss man eben irgendwie, glaube ich, in die Wege leiten und versuchen auch, diesem Dschihadismus, diesem Islamismus kulturell, politisch, militärisch beizukommen. Das ist hochgefährlich für die Region, noch für uns in Europa.